Elektrogeflüster wird präsentiert von Toyota. Enjoy Toyota Electric.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge Elektrogeflüster, obwohl heute stehen nicht nur reine Elektroautos im Fokus, sondern wir wollen uns auch noch mal oder wollen uns mal den Plug-in-Hybriden widmen. Wir haben auch schon oft drüber gesprochen oder sie angesprochen, aber noch nicht mal wirklich so richtig erklärt, wie sie funktionieren und wie sie sich dann unterscheiden und was das bedeutet. Und weil das sind quasi die Modelle, die nicht beide Motoren haben, einen Verbrennermotor und einen E-Motor. Und die sich, ja, gerade sind wieder neue Zahlen von der Importeursvereinigung Auto Schweiz rausgekommen. Und gegenüber den ersten 4 Monaten legten halt Plug-in-Hybride um satte 27% zu und haben mittlerweile einen Marktanteil von über 12%. Und in Summe macht es dann für die ganzen Steckerfahrzeuge, also reine Stromer und Plug-ins, ein Marktanteil von ungefähr fast 35%.
Genau. Auch von meiner Seite erstmal hallo, liebe Wilma. Wie du es richtig sagst, eben fast 35% jetzt im April. Das sind die neuesten Zahlen. Eben das Ziel, diese Roadmap 2025 von Frau Sommer-Ruger war ja 50% eigentlich bis Ende letztes Jahr. Also man sieht eben, das ist immer noch ein kleiner Gap. Aber wir, die Zahlen sind konstant und wie du sagst, Plug-in-Hybride werden immer beliebter. Vielleicht zu diesem Begriff noch Steckerfahrzeuge. Wenn sich manche fragen, wieso heißen die Steckerfahrzeuge? Eben, weil man sie einfach mit einem Stecker, weil man sie aufladen kann. Man kann einen Stecker reinstecken. Im Vergleich zu Mild- oder Vollhybriden. Es gibt ja noch andere hybride Antriebsformen. Mhm. Auf die wollen wir später auch noch ein bisschen eingehen, kurz erklären, was es mit denen auf sich hat. Genau, bei den Plug-in-Hybriden, einfach um das auch nochmal zu erklären, also PHEV werden sie auch oft genannt, Plug-in Hybrid Electric Vehicles. Und die verfügen sowohl über einen größeren Akku, also nicht so groß wie ein Elektroauto, aber doch so, wo ich gewisse Distanzen elektrisch zurückfahren kann. Und wenn der Akku dann quasi aufgebraucht ist, dann springt dann meist der Benzinmotor ein. Es gibt auch Plug-in-Hybride mit Dieselmotor, aber Diesel ist allgemein fast tot, könnte man sagen. So gerade bei den PWs ist eigentlich die Verkäufe gehen immer weiter runter. Auch da eine ganz kleine Side-Story. Ich habe gestern auch noch mal ein bisschen in den Zahlen von Auto Schweiz geguckt. Der Marktanteil von rein Elektroautos war jetzt letzten Monat sogar höher als von Benzinern. Sonst war ja Benziner immer ganz oben. Also da sieht man auch schon den Trend. Also selbst als reine Benziner haben die Stromer jetzt sogar aufgeholt. Und eben, wir wollen ja auch mal ein bisschen schauen, warum sind die so beliebt? Irgendwoher muss das ja kommen. Die Hersteller preisen das halt immer an, die Modelle, so das Beste aus zwei Welten. Also so, ja, so im Alltag rein elektrisch unterwegs, oder? Und wenn es da mal auf längere Reisen geht, muss ich keine Angst haben, dass ich da mit leerem Akku, was wir in der letzten Folge hatten, dass das eigentlich auch nicht so schnell passiert, dass ich irgendwo wieder liegen bleibe, auch wenn ich in Urlaub fahre, aber dass ich da keine Angst haben muss und der Verbrenner steuert dann nochmal 500, 600 Kilometer oder mehr bei. Das ist eigentlich so, was die Hersteller versprechen oder was die Autos können.
Jetzt war es aber so, die ersten Modelle, glaube ich, wenn es 30 Kilometer waren, die sie quasi elektrisch fahren konnten, war das schon viel. Da hat sich jetzt auch wieder einiges getan. Und aber das war so die Anfangszeit und das galt immer so als die Übergangslösung, um den Leuten diese Sicherheit zu geben, auch auf Langstrecken in dem Sinne nicht noch wieder elektrisch nachladen zu müssen. Und einfach bis ich dann wirklich die neuesten Modelle mit mehr Reichweite gekommen sind. Und aber was die Zahlen ja sagen, also es scheint keine Übergangslösung zu sein in dem Sinne, sondern
oder eine lange Übergangslösung, langer Übergang.
Oder so, genau. Und was sie erleben, sich ja, die Leute wollen oder kaufen sie. Und dabei waren sie von den Branchenexperten doch eigentlich totgesagt.
Ja, also das liegt, glaube ich, wirklich daran, wie du es eben gesagt hast, anfangs waren ja diese Reichweiten, das war ja wirklich ein Witz, also anders kann man es nicht sagen, oder? Ich will jetzt auch gar nicht hier auf Hersteller einprügeln, aber wenn du dann 20 Kilometer, 25, elektrisch hattest, also du bist kaum aus der Garage raus und war der Akku schon wieder leer, oder? Und also das hat dann noch nicht mal zum täglichen Pendeln gereicht, wenn du dann 50 Kilometer hattest oder so, bist du die Hälfte, musst trotzdem nur mit dem Benziner gefahren. Und die sind einfach enorm gewachsen. Also ich bin, kürzlich war ich in Göteborg bei Link & Co. Das ist auch so eine Marke aus diesem Geely-Universum. Geely ist auch so ein großer China-Gigant. Unter anderem Volvo gehört dazu, Polestar, Smart, Lotus, Zeekr ist jetzt auch noch so eine Marke. Und Link & Co., das ist also eigentlich auch eine China-Marke mit europäischem Design. Da bin ich den 08 gefahren. Das ist so ein neuer, die heißen 01, 02, 08, die Modelle. Genau, sind da relativ unkreativ mit den Namen. Und aber sie versprechen bei dem wirklich im Alltag annähernd 200 Kilometer elektrische Reichweite. Er hat sogar, er steht, glaube ich, sogar im Guinness-Buch der Rekorde mit, ich glaube, sie haben 300 Kilometer geschafft mit dem. Also für einen Plug-in-Hybriden sehr anständig. Gibt in China gibt es auch viele Modelle. Aber eben, bei dem ist das dann halt schon. Also wenn du mit dem 200 Kilometer, eben als ich dann in Göteborg war, er hat dann wirklich 160, 170 Kilometer angezeigt. Also ich glaube, das ist jetzt nicht, und es war minus 8 Grad. Also ich glaube, mit dem schaffst du dann im Alltag tatsächlich 200 Kilometer. Und ja, das ist dann natürlich nochmal was anderes, als wenn du 20 Kilometer hast. Und eben abgesehen von dem Plug-in, versprechen ja mittlerweile ganz viele Modelle von VW, von Mercedes, von BMW, auch von unserem neuen Sponsor Toyota, darf man ja auch mal erwähnen, gibt's auch einige Plug-in-Modelle, die doch so, vielleicht nicht 200, aber so 80 bis 120 Kilometer schaffen die dann auch. Und eben für viele ist das dann eben, wenn sich viele noch, viele trauen sich ja noch nicht, eben von den Ängsten, die wir immer wieder ansprechen, dass sie irgendwo liegen bleiben, Reichweite. Und für viele ist das dann so ein Elektroauto-Light. Also du hast, du kannst zwar im Alltag fährst du elektrisch, aber wenn es dann wirklich mal in die Toskana oder in die Nordsee oder irgendwo auf eine lange Strecke geht, hast du deinen bekannten Verbrenner, der hilft dir dann, den kannst du dann auch ganz normal tanken unterwegs. Wobei viele neue Plug-in-Hybride haben mittlerweile auch Schnellladefunktionen, die kannst dann wirklich auch in 20, 25 Minuten den Akku wieder auffüllen und bei so Reichweiten über 100 Kilometer lohnt sich das dann schon. Genau, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weil sie einfach viel praktischer auch geworden sind.
Ja, es ist so ein bisschen das Prinzip eierlegende Wollmilchsau, würde ich jetzt mal so sagen. Weil es ist dann auch so, wenn es sich zu gut anhört, dann ist es das meistens auch. Oder irgendwo gibt es einen Haken.
Ja.
Und ihr hattet im Blick jetzt kürzlich einen Artikel über eine Studie des Fraunhofer Instituts und in dem Plug-in-Hybride über eine deutlich schlechtere Umweltbilanz verfügen, als die Hersteller angeben. Ihr schreibt von bis zu 300% höheren Kraftstoffverbrauch. Wie seid ihr auf das Fazit gekommen?
Also, das Fazit kommt quasi also von der Studie, oder?
Mhm.
Aber das Problem bei Plug-in-Hybriden ist halt, die Verbrauchswerte, diese ganzen Tiefen, also meistens sind das ja wirklich 0,9 Liter pro 100 Kilometer oder so, geben die Hersteller an. Oder,
okay.
Oder 1,5. Oder das sind ja wirklich so Fabelwerte. Und die erreichst du aber wirklich nur, wenn du halt das Auto konsequent immer ansteckst. Also beim Arbeitgeber oder zu Hause. Wer wirklich täglich pendelt und das Auto, sag ich mal, machst jeden Tag 50 Kilometer, verbrauchst vielleicht die Hälfte vom Akku oder zwei Drittel, steckst es zu Hause wieder an, dann kannst du im Alltag, fährst du dann 90-95%, einer von Link & Co. mir gesagt, der ist 2000 Kilometer gefahren, ohne das Auto einmal zu tanken. Funktioniert dann natürlich auch, oder? Wenn du es immer schön ansteckst, kannst du ja wie ein Elektroauto fahren.
Mhm.
Lokal emissionsfrei, oder wie es so schön heißt, natürlich auch, also hast keine Abgase. Aber eben, wenn du natürlich so ein Plug-in, was leider auch gerade in Deutschland, weil da viele Firmenwagen, viele übers Geschäft, legen sich dann Plug-in-Hybride zu, weil auf dem Papier sehen die super sauber aus. Aber wenn du es dann halt so als Alibi-Übung nutzt oder hast und du lädst das einfach nie auf, das Teil, fährst immer mit deinem Benziner. Ich meine, du verbrauchst halt dann auch mehr als ein Vergleich, wenn du jetzt einen reinen Benziner hättest, dann kaufst du dir wirklich lieber einen reinen Benziner, weil dann du schleppst ja immer beide Technologien mit und genau das ist eben die Krux, oder? Du hast Du hast, naja, das Beste aus zwei Welten, du hast aber auch das Schlechteste aus zwei Welten. Also du hast viel Gewicht, du hast die relativ große Hochvolt-Batterie, Elektromotor, du hast deinen Verbrenner, du hast die ganzen Elektrokomponenten. Also du hast wirklich, die Dinger wiegen halt auch wahnsinnig viel. Es sind ja auch meist eher hochpreisige Autos. Und dann sieht's auf dem Papier sauber aus, hast dann eine 0,9 Liter und in der Praxis verbrauchst du aber 8 Liter. Also es wären dann sogar... Jetzt müsste ich den Herrn Kennedy fragen, der kennt sich ja gut aus mit so Prozentrechnung, aber 800% mehr, also dann würde ich dann eher sagen, dann lohnt sich das überhaupt nicht, dann kaufst du wirklich lieber gerade einen Benziner oder ein gewöhnliches Hybridauto, halt nicht ein Plug-in, sondern einen Vollhybriden zum Beispiel. Mhm. Ja.
Ich kann das bestätigen, weil ich kenne auch jemanden, der jedes Jahr sich ein neues Geschäftsauto aussuchen darf und es gibt gar keine Verbrenner mehr im Angebot. Also er kann einfach nur wählen zwischen Plug-in-Hybrid und zwischen Komplettstromer.
Ja, die werden halt auch subventioniert, oder, in Deutschland gerade?
Das kommt dazu und er entscheidet sich halt immer für den Hybriden, weil er einfach keine Lust hat und den lädt er einfach nie.
Ja, und das ist wirklich dumm. Also dumm im Sinne
ja,
von...
Ja, aber es ist nicht
für
das
Ziel
dahinter.
Für die Umweltbilanz ist es überhaupt nicht das Ziel.
Ja, aber er ist sicher nicht der Einzige, also kann ich mir vorstellen.
Ja.
Weil einfach die Leute sagen, ich muss jetzt das Auto nehmen, weil es nichts anderes mehr gibt auf dem Papier, wie du so schön sagst. Und da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf. Und
also tatsächlich, die EU überlegt auch, dass sie so dieses sogenannte Geofencing, dass sie das vielleicht irgendwann, wenn dann eben bis 2035, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass dann irgendwann die Verbrenner, die reinen, auslaufen sollen, dass dann vielleicht Plug-in-Hybride dann vielleicht trotzdem noch weiterlaufen. Aber eben, das geht natürlich nicht an, dass du dir so einen kaufst, ihn nie lädst und verbrauchst dann trotzdem deine 8, 9 Liter, gerade wenn du ein großes Modell hast. Und dass dann wirklich du getrackt wirst, wie oft fährst du elektrisch mit dem Modell. Ist dann halt wieder ein mega Aufwand, auch bürokratischer Aufwand, aber dass du dann quasi Bußen verteilst, wenn du halt dein Auto nie lädst. Mhm. Also so Überlegungen gibt es, dass du einfach nicht, weil, wie willst du es kontrollieren, oder? Irgendwo, klar, der Hersteller kann es auslesen. Ja, aber dann eben musst du den Leuten wieder aufzwingen, hey, ladet eure Autos auf, muss das wieder eben, ja. Also für mich wirklich ganz so als Fazit, für manche mag es stimmen, so ein Plug-in-Hybrid, wirklich, wenn du im Alltag immer elektrisch fahren kannst. Eine Kollegin von mir hat jetzt auch ein Plug-in-Hybrid gekauft und die fährt halt die ganze Zeit, pendelt sie vom Aargau nach Bern, fährt dann jeden Tag vielleicht so 50 bis 100 Kilometer, ist zwar schon, ja, was ist ein BMW 2021, der schafft so 50, 60 Kilometer, aber die meisten Strecken schafft sie elektrisch und ab und zu fährt sie dann weitere Strecken, aber nicht so oft und dann kann sie das dann halt brauchen. Für so ein Fahrerprofil
ist dann doch geeignet.
Ist es geeignet, aber ich sag jetzt mal eben, ja, am Ende würde ich dann trotzdem, wenn du jetzt so viel wirklich auch nur elektrisch fährst, kauf dir doch gerade ein Elektroauto. Für die ein, zweimal im Jahr, wo du weite Strecken fährst, wie wir es in der letzten Folge ja gesagt haben, an den Reichweiten liegt es ja nicht mehr und an den langen Ladezeiten oder so, kauf dir doch lieber gleich ein Elektroauto.
Ja.
Statt eben, die Batteriekosten haben wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt.
Ja, also das wäre jetzt so meine nächste Frage. Du hast das ganz gut gerade gesagt. Wenn du beide Antriebe drin hast, ist das Auto einfach extrem schwer. Und bedeutet aber auch im Service, du musst beide Antriebe warten oder vom Service im Service begutachten lassen. Und das heißt, du brauchst auf der einen Seite den teuren, wir hatten auch drüber gesprochen, den teuren Verbrennerservice. Und dann auf der anderen Seite brauchst du den spezialisierten Mechaniker, der halt einfach an der Batterie oder an die Batterie auch heran darf.
Ja, also du hast wirklich auch da, du zahlst dann nochmal eben, wir hatten ja die Folge mit dem Dario, der schön erklärt hat, dass es wirklich viel günstiger ist, ein Elektroauto in Erwartung. Und ja, solange du dann halt den Verbrenner trotzdem noch drin hast, brauchst du halt wieder deinen Ölwechsel, brauchst ja alles, was halt dazugehört. Und du zahlst dann fast, ja, ich würde jetzt nicht sagen, das Doppelte, ich habe jetzt keine Zahlen, aber es liegt ja auf der Hand, wenn du mehr Technik drin hast, ist dies wartungsintensiver und kostet letztlich dann auch mehr. Also ein Plug-in-Hybrid kostet dann auch letztlich richtig viel Geld. Also sollte man sich schon oft bewusst sein. Auch das bisschen, was ich spare, weil ich dann elektrisch fahre. Ich weiß nicht, ob das dann in der Kosten.
Aber wenn ich sonst mit 8, 9 Litern unterwegs bin.
Ja gut, dann sowieso nicht mehr. Also das ist dann wirklich, das ist wirklich Schwachsinn.
Dann geht die Rechnung gar nicht mehr auf.
Elektrogeflüster wird präsentiert von Toyota. Enjoy Toyota Electric.
Du sprachst es eben schon an, neben Plug-ins gibt es ja noch andere hybride Formen oder Antriebsformen. Und ich denke dann zum Beispiel an den Prius, den Toyota bereits Ende der 1990er Jahre, war das glaube ich, als ersten sogenannten Vollhybriden auf den Markt brachte und der so als der Pionier unter den Hybridautos gilt. Mhm. Der kann ja auch rein elektrisch fahren. Wie genau unterscheidet sich der genau vom Plug-in? Vor allem darin, dass sich der Akku nicht über das Stromnetz aufladen lässt?
Mhm. Genau, vielleicht bevor ich jetzt antworte, wir haben noch einen Kommentar, hatten wir eben reingekriegt, vielleicht magst du den noch ganz schnell, weil der ist, passt, also glaube ich, genau zum Thema, oder?
Der passt
oder?
Da, glaube ich, wirklich gut zu. Das ist der Leo.
Ja.
Der Leo sagt, ich fuhr 3 Jahre ein Leasing-Plug-in. Super Auto, circa 50% der Zeit über rein elektrisch gefahren, gerade in der Stadt, mega. Aber Alter, ging mir die Karre auf den Keks, ständig an der Büchse zu stehen, die ich mir mit 10 anderen teilen musste. Ich bin jetzt auf Vollhybrid umgestiegen.
Genau. Und da, was er jetzt schon richtig sagt oder was du auch angesprochen hast, eben der Hauptunterschied ist eigentlich, Plug-in kann ich einstecken, kann ich aufladen, die Batterie. Und dem zum Beispiel bei einem Prius, den es aber übrigens bei uns jetzt auch seit 2-3 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, gibt es ihn auch nur noch als Plug-in-Hybrid. Den gibt's, ich glaube, in anderen Ländern gibt es ihn noch als Hybrid. Aber bei so einem Prius, so Pi mal Daumen, ist die Batterie so 10-mal kleiner als bei einem Plug-in. Und sie wird nur, eben, sie wird nicht über die Steckdose, sondern wird nur über Energierückgewinnung beim Bremsen. Also mit dem Rekuperieren wird das, wird der Akku aufgeladen. Also das heißt, ich lade und entlade die Batterie also eigentlich permanent. Wer vielleicht schon mal Prius gefahren ist, du hast immer so ein kleines Batteriesymbol, das sind so irgendwie 10 Striche und dann siehst du immer, mal ist er dann so auf 3 Strichen, dann geht er wieder hoch auf 8 und der ist eigentlich die ganze Zeit, weil die Batterie ist wirklich sehr klein. Mhm. Dadurch kann ich halt auch nur wirklich sehr kurze Strecken, also ich sage jetzt mal beim Rangieren, beim Parken im Parkhaus, vielleicht so Stop-and-Go-Verkehr, da kann er so bis Schrittgeschwindigkeit oder bis 10 km/h kann er da rein elektrisch fahren, aber dann, er springt immer wieder recht schnell, springt dann der Verbrenner an. Mhm. Und aber der Toyota setzt da ja auf einen Saugmotor, also keinen Turbo-Motor, wie ja so die meisten, wenn es meistens so reine Benziner sind, ist es ja meistens ein Turbo. Und so ein Saugmotor, der ist einfach so effizient, also wir hatten da auch, als wir den letzten Vollhybrid hatten, ich meine, die, also hatten wir, glaube ich, kürzlich sogar einen, die kannst du dann wirklich mit 3 Liter teilweise fahren auf 100 Kilometer. Und ich meine, das ist natürlich, ja, das ist ja natürlich mega effizient, oder? Und das ist auch der Grund, warum haben sich viele vielleicht schon mal gefragt, wieso fahren alle Taxifahrer, vor allen Dingen in der Schweiz, fahren ja 90% fahren Toyota, oder? Oder?
Ja, aber jetzt wo du es sagst, überlege ich auch, meistens also, einen weißen.
Ja, weil, ja, das kommt dann von dem Geschäft. Aber eben die meisten setzen auf Toyota oder auf Hybridmodelle, mhm, weil es einfach im Alltag, die Spritkosten sind einfach viel tiefer, als wenn du dann, ich will jetzt hier keine andere Marken, aber Mercedes oder so, wenn du da so eine S oder eine, nicht eine S, aber eine E-Klasse oder so, ist ja in Deutschland sehr beliebtes Taxiauto. Aber du bist natürlich viel verbrauchsärmer unterwegs in so einem, mhm, Hybrid. Und deswegen, da sparst du natürlich Geld letztlich am Ende des Tages. Deswegen setzen so viele auf Hybridantriebe. Mhm. Ja.
Genau, das war jetzt Vollhybrid. Dann genau. Gibt es noch den sogenannten Mildhybrid. Der ist sicher den Leuten auch schon mal irgendwo, mhm, untergekommen. Was kann der und was kann der nicht?
Mildhybride sind eigentlich so ein relativ neues Phänomen. Also es verbauen auch gerne so, eben auch Premium-Hersteller nutzen das ganz gern. Also da ist dann die Elektrounterstützung, die ist dann nicht so stark wie bei einem Vollhybrid. Also da ist die Batterie dann noch ein bisschen kleiner. Und teils ist der Elektromotor wirklich im Getriebe dann selber untergebracht. Und mit dem kannst du, glaube ich, soweit ich weiß, kannst du wirklich gar nicht rein elektrisch fahren, sondern der ist nur beim Anfahren zum Beispiel wird er unterstützt, dass du halt zum Beispiel auch dieses Turboloch, ist ja auch wahrscheinlich viel ein Begriff, dass er halt nicht nur so einen Unterbruch hat, bevor er losgeht, sondern dass du wirklich, mhm, so aus dem Stand schön loskommst. Da unterstützt dann der E-Motor oder beim Segeln auf der Autobahn das sogenannte, wenn dann dass du dann besonders widerstandsarm über die Autobahn gleitest. Gibt's ja auch so, Audi macht das zum Beispiel sehr gut, dass dann quasi wirklich der ganze Antrieb entkoppelt wird und der Elektromotor dann wirklich nur immer ganz wenig, aber dass du schön segeln kannst, wie man so schön sagt. Und das bringt dann Effizienzgewinn. Aber der ist geringer als jetzt bei einem Vollhybrid, aber ist auch ein bisschen kostengünstiger. Also kann man eigentlich von so einem Vollhybrid Light, könnte man eigentlich jetzt wiederum beim Mildhybrid sprechen.
Okay.
Ja.
Und dann kommt auch immer oder ist in letzter Zeit gerade vom sogenannten Range Extender die Rede. Vom Antrieb her unterscheidet der sich ja jetzt nicht wirklich vom Plug-in-Hybriden und ja, oder wo gibt es da doch Unterschiede? Oder ist das einfach, das Kind hat nur einen anderen Namen bekommen, damit es interessant wird?
Nein, nein, das nicht. Also so vom Aufbau her ist es relativ ähnlich wie ein Plug-in. Also du hast auch einen Verbrennungsmotor vorne halt meistens oder ja eigentlich immer plus den E-Motor und die Hochvolt-Batterie, die dann auch so ja auch relativ groß ist wie beim Plug-in-Hybrid. Aber der große Unterschied oder ja der Unterschied ist, dass der Verbrenner hat mit dem Antrieb nichts zu tun. Also der sorgt nicht für, also wenn ich aufs Gas drücke, geht der, läuft der Motor vielleicht, kommen wir gleich drauf, aber er wird jetzt nie benutzt, um das Auto zu beschleunigen, zum Beispiel, nicht für den Antrieb. Der ist dann wirklich nur dazu da, um die Batterie mit Energie zu versorgen. Also es ist eigentlich wie ein Generator, wie
Okay.
ein Dieselgenerator, in dem Fall ein Benzingenerator ist es meistens, der dann einfach, wenn die Batterie ein gewisses Level unterschreitet, da, ich weiß was ich, 10 oder 20%, dann springt dann der Verbrenner ein und versorgt dann eigentlich meistens auf einem konstanten Drehzahlband, versorgt dann die Batterie, der Verbrenner die Batterie mit Strom. Aber der Elektromotor, das ist trotzdem, es ist nur der Elektromotor, der für Vortrieb sorgt, oder? Und ja, je nach geforderter Leistung, eben mal ist es leiser, mal ist es aber auch, wenn du viel Leistung brauchst, dann ist das dann auch so ähnlich wie, man kennt es auch von einem Vollhybrid bei Toyota. Wenn man da mal tritt mit diesem Gummibandeffekt, den man ja bei dem CVT-Getriebe hat beim Toyota, dann kann es dann auch mal laut werden. Also wenn, da muss er dann wirklich hochdrehen, dass er genug Energie in den Akku kriegt. Und genau, zum Beispiel ein Leapmotor, das ist ja auch so ein relativ neuer Hersteller aus China, der jetzt so bei Stellantis unter einem Dach ist, die jetzt in der Schweiz auch immer beliebter werden, sieht man auch recht viel auf der Straße. Und die setzen unter anderem auch auf Range Extender. Und genau, und wir hatten da ja, ich glaube, ich habe es sogar schon mal erwähnt, wir hatten da auch mal den Familien-SUV C10 mit Range Extender hatten wir mal im Langzeittest.
Okay, und was waren so die Erfahrungen? Also man hat die Skepsis gerade schon so ein bisschen gehört. Vor allen Dingen dröhnen ist ja nicht so dein Ding oder wenn es da mal richtig laut wird. Und ja, was war so deine Erfahrung mit dem Auto?
Eben, also es war wirklich, wenn du, also mit vollem Akku, du fährst es wie ein Elektroauto, wirklich sehr angenehm. Aber wenn du dann wirklich die permanent, wenn du zum Beispiel der Kollege, der Lorenzo, ist nach Süditalien gefahren mit dem. Und dann, klar, wenn du Musik hörst im Auto, dann hörst du es nicht so. Aber wenn du dann halt immer mit 130 oder so fährst und der Motor läuft dann halt die ganze Zeit daneben. Ja, es ist einfach noch so ein unnötiges, so nerviges Dröhnen, was du halt immer noch drin hast. Klar kommst du dann weit damit, aber ja, eben auch da muss ich dann wieder sagen, ja, am Ende ist es dann halt auch wieder so wie ein Plug-in-Hybrid, oder? Es ist dann klar, du fährst meistens elektrisch im Alltag und für Langstrecken hast du dann den. Ja, wenn du da Musik hörst, hörst du es vielleicht dann nicht so, das Dröhnen. Für mich wäre es jetzt nichts, aber er ist auch recht effizient. Also wir konnten ihn wirklich, das muss man schon sagen. Also selbst diese langen Strecken konnte er damit irgendwie 5 Liter oder so fahren, wenn ich mich recht erinnere. Fahrbericht können wir auch in die Shownotes stellen, dass das jeder nochmal nachlesen kann, der sich dafür interessiert. Gut, und beim Leadmotor muss man sagen, für 40.000 Franken mit dem Paket, was da alles drin ist, ist wirklich fast unschlagbar. Also das rein von dem her Preis-Leistung stimmt. Ja, aber ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, ob das wirklich was für mich ist. Gerade mit diesem Dröhnen, das hat mich eigentlich am meisten gestört.
Ja, ja, das ist wahrscheinlich wichtig, dass man das wirklich mal Probe fährt.
Ja.
Und das dann auch erlebt, was versteht Andi Engel unter,
genau,
unter Dröhnen. Genau.
Ja, nein. Und dann ruhig auch mal ausprobieren. Du hast ja die verschiedenen Modi, du kannst ja schon auch Batterie safen. Und dann läuft dann halt der, wenn du irgendwo in eine Stadt reinfahren musst, dass du auch mal hörst, wie es sich anhört, wenn der Motor dann läuft. Also da dann auch mal mit den verschiedenen Modi spielen, wenn man wirklich mal eine Probefahrt macht.
Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen Überblick auch gegeben, was es an anderen Hybriden an
ja, das Reformen sind eigentlich so die vier, die wir jetzt angesprochen haben.
Genau.
Oder?
Kommen wir doch zu den Plug-in-Hybriden zurück, weil er hat ja viele Nachteile. Wie gesagt, hohe Wartungskosten, er ist schwer und lohnt sich halt wirklich nicht, wenn man ihn nicht lädt. Und ja, aber er wird von den Autobauern selbst ja schon gepusht, also diese Antriebsart. Und liegt das da dran, weil man die Verbrennertechnik vielleicht einfach noch ein bisschen länger am Leben erhalten möchte? Oder weil auf der anderen Seite die Chinesen bauen, also setzen ja auch gerade BYD oder so,
genau,
setzen auf den Antrieb. Und die brauchen jetzt nicht unbedingt die Verbrennertechnologie am Leben erhalten.
Das stimmt, ja, weil da sind natürlich die Europäer führend, wobei ja auch teilweise die Chinesen schon für die Europäer jetzt Verbrenner bauen. Ich glaube jetzt auch, jetzt war ja Peking Motor Show.
Okay.
Da hat, welcher Hersteller war das? Ein großer, ich glaube sogar auch Geely oder ja, ich muss nochmal nachschauen, aber auch so einen super effizienten Verbrenner vorgestellt. Also selbst da holen die Chinesen stark auf, auch bei der Verbrennertechnik. Also da haben sie wirklich so einen super Motor enthüllt. Aber eben, also ein Grund dafür ist laut Autoexperten, zum einen sind die Margen höher bei Plug-in-Hybriden, weil eben die sind, sind sie weniger entwicklungsintensiv als reine E-Autos. Weil die Technik besteht, kannst du einfach reinbauen oder musst nicht noch groß Forschung betreiben. Und die Modelle eben sind auch hochpreisiger meistens. Also es gibt jetzt zwar BYD, wo du es gerade angesprochen hast, bin ich auch vor einem Monat, zwei, war eine Veranstaltung in Schlieren. Da konnte man so den Atto 3 Evo, das ist ein reiner Stromer, und den Atto 2 DMI, heißen die, glaube ich, immer bei BYD, also DMI, das sind ja die Plug-in-Hybriden. Und die haben jetzt wirklich einen kleinen Wagen mit Plug-in-Technik zu einem recht anständigen Preis. Ist jetzt aber auch der einzige kleine Plug-in-Hybrid, den ich kenne, ehrlich gesagt. Aber eben, sie sind hochpreisiger und dadurch ein besonders gutes Geschäft für die Hersteller. Ich glaube, das ist wirklich mal ein Grund. Sie kassieren einfach, sie verdienen einfach mehr mit den Autos.
Ja, und wir haben ja eben auch gehört, gerade so Unternehmen, die einfach eine eigene Firmenflotte haben, für die ist das natürlich super für das Papier. Das heißt, die Abnehmer sind auch in großer Zahl vorhanden und das pusht das wahrscheinlich auch noch ein bisschen.
Ja, und ein anderer Grund eben, weil du es ja auch angesprochen hast mit denen, die Chinesen sind ja nicht unbedingt auf die Verbrenner angewiesen, aber bei den Herstellern, das spielte wirklich in Europa speziell, spielten die Zollabgaben eine große Rolle. Weil eben mit diesem ganzen Handelsstreit und irgendwann hat Europa ja gesagt, ja, auf chinesische oder auf ausländische, also nicht europäische E-Autos erhöhen wir den Zoll. Ich glaube auf, ich weiß nicht, 25% oder so, bin ich jetzt nicht ganz sattelfest. Auf jeden Fall hohe Abgaben auf Stromer, aber lustigerweise auf Plug-in-Hybride eben nicht. Warum auch immer. Und dann haben die Chinesen, die sind ja auch clever, und die haben dann gesagt, ja gut, also dann Plug-in-Hybride haben wir ja auch im Angebot, sind eben auch in China, sind auch Plug-ins und Range-Extender sehr beliebt. Dann pushen wir die jetzt einfach ein bisschen mehr in Europa und bringen die hierher und haben damit auch Erfolg. Zum Beispiel BYD, um nochmal auf die zurückzukommen, der SUV Seal U, DMI.
DMI.
Der ist das meistverkaufte BYD-Modell in diesem Jahr in der Schweiz und sie haben auch schon, ich glaube, über 500 Stück verkauft. Also auch wirklich auch keine geringen Stückzahlen. Sowieso BYD, die pushen ja unglaublich im Moment. Und ja, so der Plug-in-SUV, der Seal U, ist das meistverkaufte Modell.
Okay.
Also scheint auch bei den Kunden verfangen zu haben, die Taktik.
Damit sind wir, glaube ich, am Schluss.
Es steht nur noch Abschluss in unserem Skript.
Da
muss jetzt noch was kommen.
Da muss jetzt noch was kommen. Da muss ich jetzt noch einen guten Abschluss machen.
Ja.
Ich danke dir wieder für die interessante und tolle Folge. Und,
ja, danke dir auch.
An unsere Leser und Hörerinnen und Leser. Nur Hörerinnen und Zuschauer, so rum heißt es. Ein herzliches Dankeschön und lasst Kommentare da. Schaut in die Shownotes.
Genau, schaut unbedingt rein. Wir haben, glaube ich, diesmal relativ viel. Ich habe da auch schon mal ein paar notiert, die wir jetzt reintun können. Eben, wer sich dann nochmal über die einzelnen Antriebstechniken, wo sind die Vor- und Nachteile, da haben wir auch ganz viele Artikel im Blick gemacht. Das stellen wir natürlich auch alles rein. Mhm. Und kommentiert, vielleicht kriegen wir jetzt noch ein paar mehr Kommentare auch zum Hybrid, zum Plug-in rein. Wie sind da so eure Erfahrungen? Habt ihr vielleicht komplett andere Erfahrungen gemacht? Kostet es gar nicht so viel, wie ich jetzt hier behauptet habe. Und dann freue ich mich schon auf, ja, in 2 Wochen auf die nächste Folge.
Dann ade.
Tschüss.
Elektrogeflüster wurde präsentiert von Toyota. Enjoy Toyota Electric.